ich hätte nie einem Gegner von mir, der sich angeboten hat, mit mir zu sprechen und mir die Hand zu reichen, das abgelehnt. Das ist eine Arroganz, die ich mir nicht angemaßt hätte.
Mal grob gesagt, hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Hallo Herr Grupp.
Einen schönen guten Tag Herr Böhmer.
Heute geht es ja mal um was ganz anderes, aber um was Naheliegendes, nämlich vorneweg, wie geht es Ihnen eigentlich? Was machen Ihre Nerven nach 36 Stunden Wahlkrimi am vergangenen Sonntag?
Gut, meine Nerven sind da normal geblieben. Ich habe schon im Vorfeld natürlich vieles nicht verstanden, was gelaufen ist. Und deshalb war es für mich kein Wahlkrimi. Es war für mich so, wie ich es erwartet habe. Das Einzige war, dass die CDU hätte ich bei 30 und ein paar und 1-2% mehr erwartet. Aber sie war die stärkste Partei. Und das hatte ich im Vorfeld schon erwartet.
Wie haben Sie denn den Ausgang der Bundestagswahl verfolgt? Zu Hause beim Abendessen mit Ihren Lieben oder wie war das?
Ja, mein Sohn war in München und meine Tochter war in Berlin eingeladen und meine Frau und ich waren zu Hause und es gab ein paar belegte Brote am Fernseher.
Hatten Sie denn untereinander gewettet, wie die Wahl ausgeht?
Gewettet haben wir nicht, aber ich möchte mal sagen, meine Frau und ich waren beide der Meinung, dass die CDU klar die Wahl gewinnt. Wir hätten sie ein paar Prozent stärker eingeschätzt, aber sie hat die Wahl gewonnen und das war für uns klar.
Da will ich jetzt mal ein bisschen stärker darauf einsteigen, Herr Grupp, denn Sie sind ja bekennender CDU-Wähler und die CDU ist jetzt bei 28,6% der Stimmen gelandet. Sind Sie als eingefleischter CDU-Wähler denn mit diesen 28,6% zufrieden?
Ich muss zufrieden sein, weil sie ja die stärkste Partei ist. Das einzige Problem, was ich immer schon hatte, ich habe nie einen Gegner immer im Mund genommen. Und ich sage mal, dass Herr Merz klar gesagt hat, dass er gegen die AfD ist und dass er mit ihr mit Sicherheit gar nicht spricht. Das hätte ich nicht erwartet, weil dann mobilisiere ich meine Gegner, die dann denen die Stimme geben, die ich nicht will.
Ja, aber so einfach will ich Sie da jetzt nicht entlassen, denn die Umfragen der vergangenen Wochen, die ließen ja eher vermuten, dass die Union klar über 30% liegen würde, bestenfalls sogar bei 32%. Jetzt sind es 3,4 Prozentpunkte weniger. Das klingt eher nach wenig, aber das sind 6,4 Millionen Stimmen weniger, als noch vor kurzem drin zu sein schienen. Wie konnte das passieren?
Gut, ich habe es ja schon angedeutet. Ich sage mal, Herr Merz hat klar eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Das hätte ich so öffentlich nicht gesagt. Ich kann das ja nachher tun. Aber ich muss das nicht öffentlich sagen, denn damit kriege ich natürlich auf jeden Fall auch Kontrastimmen, die damit nicht einverstanden sind. Wenn wir in einer Demokratie sind, dann müssen wir mit allen sprechen und können nicht sagen, mit denen spreche ich nicht oder mit denen rede ich überhaupt nicht oder will ich gar nichts zu tun haben.
Also wenn ich mir die Ergebnisse der Union in den letzten Jahren anschaue, gut, 2021 war der Tiefpunkt, aber vorher war das unter Frau Merkel sogar bis zu 41,5% und in den letzten 5 Jahrzehnten meistens so um die 40%, ab und zu mal um die 35%. Also wenn ich Sie wäre, wäre ich da mit den 28,6% jetzt ehrlich gesagt doch sehr enttäuscht.
Das könnte man sein, aber ich sag mal, man muss ja zufrieden sein. Die CDU ist klar die stärkste Partei und man muss wissen, dass Frau Merkel die CDU immer weiter nach Richtung links getrieben hat und sozusagen am Schluss hatte sie ja nicht mehr die 40 oder über 40% gehabt und deshalb ist die CDU, ist man nicht einverstanden gewesen und ich habe ja damals klar und deutlich gesagt, ich warte bis bis Herr Merz wieder zurückkommt, dann werde ich wieder die CDU wählen. Denn ich habe damals die CDU nicht gewählt, sondern die FDP und habe gesagt, die CDU wähle ich, wenn Herr Merz wieder zurückkommt. Das ist jetzt der Fall und ich bin sicher, dass unter Herrn Merz, wenn er auch demokratisch andere Parteien sozusagen mit denen spricht, dass er der CDU wieder weitere Prozente dazu bringen wird.
Und da sagen Sie jetzt, Schuld an diesem schlechten Wahlergebnis war die Politik von Frau Merkel, sagen Sie.
Das ist meine Meinung und ich habe damals klar gesagt, das habe ich ja schon gesagt, dass ich keine CDU mehr wählen werde unter diesen Umständen, erst wenn Herr Merz zurückkommt. Und er hat jetzt die Möglichkeit sozusagen die CDU wieder nach vorne zu bringen.
Aber was war denn jetzt wohl aktuell der Grund für das doch eher bescheidenere Abschneiden von Herrn Merz? Weil, wie gesagt, die meisten dachten, das wird deutlich über 32%. Was war der Grund, dass es dann doch eher bescheiden ausfiel? Hat der Merz Ihrer Ansicht nach einen Kardinalfehler gemacht oder was war der
Grund? Das kann ich nicht sagen, aber ich hätte und als wenn ich in der Position von Herrn Merz gewesen wäre, hätte ich nie, von vornherein eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Das kann ich machen, aber ich hätte das nicht öffentlich anerkannt, weil ich damit automatisch Wähler, die mich nicht wählen wollen, aufgerufen hätte, sozusagen meinen größten Gegner sozusagen zu wählen. Und das hätte ich nicht gemacht, aber das muss Herr Merz besser wissen. Und ich bin der Meinung, dass jetzt die CDU eine Chance hat, unter Herrn Merz wieder wesentlich dazu zu gewinnen.
Also ich würde gerne mal das, was Sie gesagt haben, mit Zahlen unterfüttern. Denn es ist auffällig, dass die wirklich schwache Performance bis zur katastrophalen Performance von CDU, aber erst recht von SPD und FDP, die ja sogar aus dem Bundestag geflogen ist, dass die sich erklärt zum großen Teil aus der Verdopplung der Stimmen, des Stimmenanteils der AfD auf 20,8%. Und der Herr Merz ist angetreten, um den Stimmenanteil der AfD zu halbieren und das Gegenteil ist passiert. Von den zusätzlichen Stimmen für die AfD kamen allein 1 Million Stimmen von der Union. Also keine Partei hat so viele Stimmen an die AfD verloren wie die Union, obwohl Friedrich Merz ja doch ziemlich reingehauen hat bei der Migrationspolitik und so weiter. War es vielleicht da doch ein Fehler von Merz, sich so auf die Spur der AfD zu geben und dann den Leuten zu signalisieren, ja, dann wählt doch gleich das Original lieber, die AfD.
Das war sicherlich in meinen Augen ein Fehler. Ich möchte aber Herrn Merz nicht sagen, was er hätte machen müssen. Ich habe nie im Prinzip einen Gegner von mir öffentlich genannt. Ich habe immer gesagt, ich mache das so und habe nicht gesagt, kaufen Sie nicht ein Konkurrenzprodukt von Trigema. Ich habe nie die Konkurrenz in den Mund genommen und denn damit habe ich denen, die mich nicht unbedingt wollten oder mich nicht unbedingt gerne gesehen haben, habe ich denen die Möglichkeit gegeben, meinen größten Gegner sozusagen zu unterstützen. Und das habe ich nie gemacht, aber bitte, das ist so gewesen und ich bin sicher, wenn der Herr Merz jetzt seine Aufgabe wahrnimmt und nicht konstant sagt, mit der AfD spreche ich nicht, wir sind in einer Demokratie und müssen theoretisch mit allen Parteien müssen wir sprechen und wenn er das macht, dann wird auch die AfD nicht mehr diese Stimmen bekommen, denn dann die nicht CDU wählen, nicht unbedingt bereit, die Partei zu wählen, die am meisten der CDU wehtut.
Ich würde gerne noch etwas zu sprechen kommen, das ich eigentlich etwas gruselig finde, nämlich wie sich die Wahlverlierer gebärdet haben. Fangen wir mal mit Christian Lindner an, unter dem die FDP ihren Stimmenanteil fast gedrittelt hat. Und hochkant aus dem Bundestag geflogen ist. Von ihm kein Wort über Fehler, kein Wort über eigene Verantwortung, kein Wort der Entschuldigung für die völlig gescheiterte Strategie. Stattdessen sagte er, wenn er seine Laufbahn beende, ich zitiere ihn, dann scheide ich mit Dankbarkeit und mit einem Gefühl der Dankbarkeit, der großen Dankbarkeit aus. Zitat Ende. Statt zu sagen, ich trete zurück, das war's, tut mir leid, sagte er, dass er aus der Politik ausscheide. Was sagen Sie denn zu so einer Schönfärberei, zu einem solchen Weichspülen eines Totalversagens?
Also vom Herrn Lindner halte ich gar nichts. Ich habe schon bereits im September letzten Jahres klar gesagt in Berlin, als ich eingeladen war von Herrn Steingart in einer größeren Veranstaltung, wo über 500 Leute da waren und er mit mir diskutierte, habe ich gesagt, ich verstehe den Herrn Lindner nicht. Er müsste normal die Regierung auflösen. Er hat die Möglichkeit, indem er aus der Dreierregierung, die keiner will, sozusagen rausgeht. Dann wird die Regierung aufgelöst und dann hätte es letztes Jahr Neuwahlen gegeben. Und man hätte nicht ewig warten müssen bis jetzt, bis es Neuwahlen gibt. Dann hätten die Leute wieder Respekt bekommen von der FDP und der Herr Lindner hätte sicherlich wieder seine alten Stammwähler zurückbekommen.
Auch Olaf Scholz, unter dem die SPD das schlechteste Wahlergebnis seit mehr als 130 Jahren einfuhr. Seit 130 Jahren kam keine Silbe der Entschuldigung, der Verantwortung und des Rücktritts über die Lippen. Stattdessen sagte er allen Ernstes, ich zitiere, ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, aber ich werde nicht als Vertreter der SPD Teil der kommenden Bundesregierung sein und auch nicht darüber verhandeln. Wie finden Sie sowas?
Gut, ich möchte mal so sagen, das ist natürlich typisch für einen Verlierer. Ich habe selten einen Verlierer gesehen, der klar zugegeben hat, dass er verloren hat. Der hat immer Ausflüchte gesucht und so weiter. Das ist für mich nicht so wichtig. Wichtig ist im Prinzip, dass die SPD klar der klare Verlierer ist und die CDU damit im Prinzip Riesenchancen hat, jetzt, wenn der Herr Merz das Richtige tut, sozusagen die CDU wieder nach vorne zu bringen.
Trotzdem, der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil, der ja schon als Architekt der SPD-Niederlage verspottet wird, der steigt sogar noch weiter auf und soll Chef der SPD-Bundestag-Fraktion werden. Ich meine, im Sport gibt es den schönen Satz, never change a winning team. Also ein Team, das gewinnt, soll man nie austauschen, aber umgekehrt eines, das schlecht ist. Was glauben Sie, was macht denn so etwas mit denjenigen 3,7 Millionen Wähler, die der SPD den Rücken gekehrt haben, dass derjenige, der dieses zu verantworten hat, jetzt noch aufsteigt?
Das sind Eigentore, die selber schießen. Und ich sag mal, das kann ja nur positiv für die CDU sein, wenn die SPD solche Fehler macht und sozusagen Leute, die verantwortlich sind, dass sie verlieren an Zustimmung, dass sie die auch noch befördert. Ich sag mal, das kann für die CDU ja nur ein Vorteil sein.
Herr Krupp, Sie haben zweimal einen Aufruf von Sarah Wagenknecht für einen schnellen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg unterschrieben. Wie sehr bedauern Sie denn jetzt, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht, also das BSW, wegen etwa 13.000 fehlender Stimmen den Einzug in den Bundestag verpasst hat?
Also generell schätze ich Frau Wagenknecht. Alles, was sie sagt, kann ich voll unterstützen und kann ihr nicht widersprechen. Es tut mir leid, dass sie so knapp sozusagen den Bundestag verpasst hat, denn sie ist eine aufrechte Person. Sie hat auch rechtzeitig gesagt, man sollte keine Kriege führen, man sollte miteinander sprechen. Ich habe damals die Petition unterschrieben und wurde dafür natürlich auch kritisiert. Aber ich sag mal, was Frau Wagenknecht sagt, kann ich praktisch generell unterschreiben und sagen, sie ist korrekt, sie will Gerechtigkeit, sie will auch, dass die Schwächeren nicht untergehen und da kann ich nichts dagegen sagen. Ich bedauere, dass sie so knapp im Prinzip den Einzug in den Bundestag verpasst hat.
Was glauben Sie, waren die Gründe? Haben Sie eine Idee?
Die Gründe sind hier die gleichen. Ich sag mal, wenn die AfD nicht diese Verdopplung der Stimmen bekommen hätte, dann hätte sicherlich Frau Wagenknecht auch entsprechend ihre Stimmen bekommen.
Das heißt, wir sollten uns mal doch jetzt mit dem eigentlichen Gewinner dieser Wahl beschäftigen, nämlich der AfD, die ja ihren Stimmenanteil von 10,4 auf 20,8% verdoppelte. Das heißt, jeder fünfte Erwachsene in Deutschland wählte AfD. Wie finden Sie denn das?
Ich möchte mal so sagen, ich kann viele Punkte, die die AfD sagt, kann ich zustimmen. Es gibt Rechtsaußenpositionen, denen ich selbstverständlich nicht zustimme. Aber ich kann bei vielen Dingen, muss ich sagen, die AfD hat recht. Und ich möchte mal so sagen, ich habe das bei uns im Betrieb immer so gehandhabt, dass ich auch, wenn die Gewerkschaft etwas kritisiert hat, dann habe ich nicht gesagt, das ist falsch, weil es die Gewerkschaft ist. Dann habe ich gesagt, wenn das die Gewerkschaft kritisiert, da hat sie recht, und habe auch einem Gegner sozusagen oder einem, der nicht meine Meinung ist, habe ich auch recht gegeben. Und das ist die Offenheit, die man und die Größe, die man haben muss, dass man auch anderen, die nicht in der gleichen Partei sind, dass man denen sagt, die haben recht, und dann hätte vielleicht die AfD auch viele Protestwähler nicht bekommen.
Für mich ist ja besonders bemerkenswert an dem AfD-Aufstieg, dass er vor allem auf die Beliebtheit der Partei in Ostdeutschland zurückzuführen ist. Also hier ist die AfD, man kann sich die Landkarte angucken, außer im ehemaligen Ostberlin und in Leipzig, in allen Wahlkreisen nicht nur die stärkste Partei, sie kommt in Ostdeutschland sogar auf rund doppelt so viele Stimmen wie nach ihr die CDU. Sind die Ostdeutschen denn irgendwie anders? Sind die verrückt geworden oder was meinen Sie?
Ja gut, die Ostdeutschen waren ja immer schon der Meinung, dass sie etwas benachteiligt sind gegenüber den Westdeutschen. Und das ist eine Automation, dass man dann natürlich denen, die nicht die Partei wählt der Westdeutschen, die CDU wählt, sondern dass man dann versucht, natürlich etwas Kontra zu geben. Und ich sag mal, die AfD hat sicherlich auch viele Positionen, wo auch ich nicht Nein sagen kann und die vielleicht dann den Ostdeutschen dienlicher sind. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen.
Herr Krupp, richten wir mal den Blick nach vorn. Also aller Voraussicht nach wird es eine Koalition aus Union und SPD unter einem Kanzler Friedrich Merz von der CDU geben. Friedrich Merz wurde nie müde zu betonen, Deutschland brauche einen Politikwechsel und habe diesen nun auch gewählt. Kann er denn einen Politikwechsel in dieser Konstellation, also CDU, CSU und SPD, überhaupt durchsetzen? Glauben Sie, das geht?
Gut, die CDU und CSU ist die stärkste Partei, und ich möchte mal so sagen, da kann man schon einiges durchsetzen. Es sei denn, wenn es partout nicht geht, dann muss man auch sagen, dann können wir nicht zusammenarbeiten. Dann muss es im Zweifelsfalle Neuwahlen geben. Aber ich bin sicher, dass auch in der SPD gibt es ja viele vernünftige Leute, die im Prinzip erkennen, dass sie für unser Land was tun müssen. Und im Prinzip, und die CDU hat die gleichen Voraussetzungen. Und dann muss das gelingen, denn es ist wir hatten eine Dreierregierung, eine Dreiparteienregierung, die aber generell keiner wollte. Jetzt haben wir die Chance einer Zweiparteienregierung, und die müsste die CDU, CSU und die SPD wahrnehmen und dann entsprechend auch fürs Volk regieren, sodass wir nicht für die Partei regieren, sondern für den Bürger oder für die sie gewählt haben.
Ja, also mir fehlt da ehrlich gesagt schon etwas die Fantasie, wie so ein Politikwechsel unter Union und SPD gehen könnte oder beziehungsweise worin er bestehen könnte. Gucken wir uns doch mal die Außenpolitik an, insbesondere den Ukraine-Krieg. Hier taten sich ja Friedrich Merz und seine Parteifreunde, zum Beispiel der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und der baden-württembergische CDU-Spitzenkandidat Thorsten Frey, die taten sich ja vor allem durch die Forderung nach Lieferung von weitreichenden Taurus-Raketen an die Ukraine und die Ausweitung des Krieges nach Russland hinein vor. Halten Sie solche Leute überhaupt für fähig, sich zum Beispiel auf einen Waffenstillstand einzulassen, wie ihn der US-Präsident Trump jetzt offenbar erzwingen will?
Also ich bin immer ein Gegner von Streit oder Krieg. Und ich sag mal, selbstverständlich hat hier Trump mit Herr Trump sicherlich natürlich das Richtige getan, indem er einen Waffenstillstand versuchen will zu bekommen und den Krieg mindestens einstellen will vorübergehend und versuchen will, diesen Krieg sozusagen zu beenden. Das ist immer mehr Also ich habe immer das Beispiel schon gebracht vor Jahren, als der Krieg begonnen hat, wenn ich von mir privat über die Straße in die Firma gehe und sich nachts dort zwei streiten würden und sich schlägern würden, was würde man sagen, wenn ich dem einen ein Beil hole und dem anderen eine Axt, dann würde man sagen, der Krupp spinnt, der muss doch die auseinanderdividieren und befrieden. Und so sehe ich das. Wir dürfen einen Krieg nicht andauern lassen. Wir müssen versuchen, die Ursachen zu klären und die beiden an einen Verhandlungstisch zu bringen.
Aber da müssten doch Kiesewetter oder Frei oder auch Merz müssten doch ein bisschen dann umdenken und sagen, guck mal, was der Herr Trump macht, ist doch das Gegenteil von dem, was wir wollten. Da müssen wir ein bisschen in sich gehen und mal grübeln, ob wir da weiterhin richtig liegen, nicht?
Ja, selbstverständlich. Das wäre für mich immer der Fall, wenn ich sage, ich habe eine andere Meinung und der andere hat plötzlich eine gegenteilige Meinung, dann habe ich immer in meiner Entscheidung überlegt, was hat der andere gewollt und ist da nicht auch was Wahres dran und habe dann vielleicht meine Meinung entsprechend geändert und angepasst.
Schauen wir mal nach Deutschland. In Deutschland ist ja seit der Ära Merkel, das muss man, glaube ich, klar sagen, die Infrastruktur verkümmert. Der Wohnungsbau ist immer mehr zum Erliegen gekommen und das vor allem unter der Ampelregierung. Es über allem schwebte die Schuldenbremse, also dass Deutschland per Grundgesetz kaum großartig zusätzliche Schulden aufnehmen darf. Glauben Sie, dass die neue Regierung es schafft, hier, was Investitionen angeht, zum Beispiel neue Akzente zu setzen?
Das muss die neue Regierung, das muss Herr Merz natürlich besser wissen und klar wissen. Und ich sag mal, wenn die neue Regierung oder die CDU meint, dass wir die Schuldenbremse lockern müssen, dann müssen sie, die Insider sozusagen, das wissen. Und dann stehe ich auch dahinter, wenn sie die Schuldenbremse lockern würden. Wenn sie aber sagen, das ist nach dem Grundgesetz nicht möglich und wir können es auch nicht ändern, dann stehe ich auch dafür. Die Verantwortung haben die Politiker und die sind besser involviert und müssen im Prinzip sehen, was ist machbar und was ist gut für unser Land.
Jetzt werden ja Schulden immer verdammt und das heißt, es sei was Übles, aber wenn man genau überlegt, wird da jeder vernünftige Volkswirt einem Recht geben. Es ist ja so, dass Schulden eigentlich auch ein sinnvolles Mittel sind, um die junge Generation an den Kosten der Infrastruktur zu beteiligen, weil die junge Generation auch später das nutzen wird. Also ist eigentlich nicht viel einzuwenden und Deutschland ist ja viel weniger verschuldet als die anderen großen wichtigen Industrienationen. Doch eine Reform der Schuldenbremse, die würde, wenn ich die AfD mal außen vor lasse, nur funktionieren, wenn es zu einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag kommt. Und die kann es nur geben aus Union, SPD, Grünen und Linken. Das heißt, wenn die Regierung die Schuldenbremse lockern wollte, dann müssten sie eigentlich einen Schulterschluss hinbekommen bis hin zur Linken. Finden Sie so etwas des Teufels oder wie ist da Ihre Meinung?
Wenn ich so etwas zu entscheiden hätte, dann gäbe es für mich keine Diskussion, dann kann ich mit den Linken sprechen, aber genauso kann ich mit der AfD sprechen. Ich muss mit allen Parteien sprechen und dann für mich sehen, wo kriege ich hier als stärkste Partei, komme ich näher an mein Ziel.
Also ganz klar, wenn es zwischen Union und SPD zäh läuft und die AfD ja, wie die Frau Weidel gesagt hat, der CDU die Hand reicht. Dann finden Sie, sollte die CDU mit der AfD zusammenarbeiten oder sogar eine Koalition eingehen. Verstehe ich Sie da richtig?
Da verstehen Sie mich 100% richtig. Ich hätte nie einem Gegner von mir, der sich angeboten hat, mit mir zu sprechen und mir die Hand zu reichen, das abgelehnt. Das ist eine Arroganz, die ich mir nicht angemaßt hätte.
Tja, dann glaube ich, wird es in den kommenden Wochen spannend, Herr Krupp. Und ich finde, wir sollten dranbleiben.
Vielen Dank, Herr Böhmer.
Dann bleiben wir dran und wir gucken, dass wir uns darüber nochmal austauschen.